Martin, André, ein Tipp natürlich, jetzt habe ich den Experten einmal da sitzen. Wie können die Leute etwas machen, damit eben doch nicht alles verloren ist?
Ja, natürlich sind wir alle frei, Alternativen zu verwenden. Also Mastodon, Blue Sky, wir können Ecosia, DuckDuckGo verwenden. Da gibt es Alternativen. Aber eine meiner Hauptthesen ist ja auch, dass das manchmal schwierig ist, wegen diesen Monopolen und wegen diesen großen Mauern, die die um ihre Angebote herumbauen. Und deswegen ist auch trotzdem ganz wichtig, auch wenn es manchmal nervt, wir müssen ins politische Handeln kommen. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt die Initiative Safe Social. Da sind wir schon mehr als 260.000 Unterzeichner. Da kann man mitmachen und wir müssen auch Gas geben, was die Politik anbetrifft, ja, denn die müssen handeln und da müssen wir der Politik einfach Druck machen. Solange wir es politisch nicht ändern, wird es schwierig.
Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Krieg der Medien, Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht. Das ist eine These fast schon. Krieg, ein starkes Wort. Und geschrieben hat es der Autor Martin André. Herzlich willkommen, Martin. Du bist hier gerade mir digital zugeschaltet. Schön, dass wir uns heute sehen.
Hi, schön dich zu sehen.
Du bist Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Du hast aber auch den Günter Wallraff Sonderpreis für Pressefreiheit und Menschenrechte erhalten und machst noch ganz viel mehr. Plus, du bist mal ebenso nebenbei auch noch Autor. Es ist nicht dein erstes Buch im Campus Verlag. Deswegen, als sehr erfahrener Autor, möchte ich gerne von dir wissen, wieso dieses starke Wort Krieg, Krieg der Medien?
Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Leute, die da politisch aktiv sind, selber diese Kriegsbegrifflichkeit verwenden. Es ist ja sogar die erste Zeile in meinem Buch ist, Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Das ist ein Zitat von Elon Musk. Oder nehmen wir zum Beispiel das Lieblingsbuch von Peter Thiel. Die sprechen von einem Information War. Peter Thiel selbst spricht von einem Krieg, den das Internet gewonnen hat gegen die alten Medien. Das ist eigentlich das total Schreckliche, dass die Leute sozusagen so ein bisschen sich unwohl fühlen, weil diese Begrifflichkeit so krass ist, aber es ist eine Begrifflichkeit, die von den Akteuren in diesem Kampf um die Öffentlichkeit tatsächlich selbst verwendet wird.
Aber was meinst du denn mit Krieg der Medien? Also ich habe eine Ahnung, ne, wenn ich das natürlich, als ich den Titel gesehen habe und ich habe dein Buch natürlich auch vorliegen, aber vielleicht kannst du denen, die uns zuhören, das einmal uns da einmal mitnehmen.
Na klar, ich erkläre das ja auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite haben wir einen Krieg um die Medien. Das heißt, da kämpfen eben vor allem die Plattformen gegen die redaktionellen Medien. Die althergebrachten Medien würden wir sagen, Fernsehen, Radio, Zeitungen und machen das ja auch sehr aggressiv. Wir erinnern uns, als Donald Trump dann den US-Wahlkampf gewonnen hatte und er der Sieger war, da schrieb Elon Musk, You are the media now. Also, es geht ganz klar darum, die sozusagen alten redaktionellen Medien, die sollen weg und die sollen ersetzt werden durch diese neuen Plattformen, die eben von Team Trump ja eigentlich geleitet werden. Denn wir haben ja gesehen beim Inaugurationsdinner, dass sich die Tech-Konzerne und die Trump-Regierung zusammengetan haben. Also das ist der Krieg um die Medien, aber wir haben auch einen Krieg in den Medien. Das wissen wir alle, wenn wir auf Plattformen sind und mal durch so einen Shitstorm durch müssen. Ich habe es ja auch schon erleben dürfen, mich tausendfach beleidigen zu lassen, denn dass da der Ton immer rauer wird, das sehen wir auch. Und das hängt natürlich zusammen. Das heißt, die Tech-Oligarchen, die Teil von Team Trump sind, die zerstören natürlich zunehmend unsere politische Öffentlichkeit. Ihnen gehören diese Monopolplattformen. Sie schieben den Diskurs innerhalb dieser Plattform immer weiter Richtung Polarisierung. Wir sehen natürlich, dass dann Parteien zum Beispiel wie die AfD in Deutschland davon profitieren. Und jetzt ist es ja auch schon so krass, dass vom US-Außenministerium so eine Partei wie die AfD schon als zivilisatorische Alliierte der US-Regierung bezeichnet werden. Und wieder Alliierte, es ist nicht mein Begriff, es ist der Begriff, der von diesen Leuten selbst verwendet wird. Also auch eine Kriegsmetapher.
Wie weit sind wir denn da im Krieg? Also ist es schon weit fortgeschritten oder sind wir am Anfang? Können wir noch Dinge verändern?
Ja, es ist extrem weit fortgeschritten. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass ungefähr 60% der gesamten Aufmerksamkeit in den Massenmedien schon in den digitalen Medien sind. Das wäre eigentlich ja gar nicht so schlimm, aber in der digitalen Welt, da herrschen eben die Monopolplattformen und wir haben ja gesehen beim Inaugurationsdinner bei Trump, die Tech-Oligarchen, die haben sich ja mit Trump zusammengetan. Ja, das heißt, das betrifft jetzt eben die digitalen Medien, die ja auch in Europa die Öffentlichkeit bestimmen. Und dann haben wir eigentlich noch Fernsehen, Radio und Zeitung. Da kann man so über den Daumen sagen, das sind 40% der gesamten Aufmerksamkeit. Da ist aber eben besonders schlimm, dass wir jetzt gerade sehen, dass Trump ja auch versucht, auf diese Sphäre auszugreifen. Ja, nur mal als Beispiel. Trump fantasiert schon davon, regierungskritischen Sendern die Lizenz zu entziehen. Es sind unterschiedliche Klagen auf dem Weg. Denn das ist ja auch sozusagen die Verwundbarkeit der redaktionellen Medien. Die müssen ja haften und übrigens Plattformen nicht. Und so kann natürlich Trump und Tech besonders effizient eigentlich gegen die redaktionellen Medien vorgehen und sie mit ganz vielen Klagen bedrohen. Und das ist das, was gerade passiert. Und da ist auf jeden Fall völlig klar, es geht hier darum, immer größere Teile der politischen Öffentlichkeit auf Linie zu bringen.
Du sagst selber über dein Buch, es ist quasi mein Last Call. Würdest du denn sagen, dass wir einfach das Ganze in Kauf genommen haben? Und mit wir meine ich die Gesellschaft insgesamt und dass wir uns da schon viel früher hätten wehren sollen? Und warum haben wir es nicht gemacht?
Ja, ich bin ja natürlich gebranntes Kind. Ich bin seit 15 Jahren zu dem Thema unterwegs. Übrigens ganz lustig, immer wenn ich auch versucht habe, mit Journalisten darüber zu sprechen, wurde mir immer gesagt, ja, Monopole, das ist so abstrakt und was haben meine Leser oder meine Zuhörer schon damit zu tun? Ja, und jetzt haben wir einfach sehr, sehr viel Zeit verloren und um das eben auch in dem Wargame dieser Leute zu beschreiben, die machen halt gerade den Sack zu. Das heißt, die sind auf der Finishing Line und das war der Grund, weswegen ich auch gesagt habe, das ist jetzt mein letzter Versuch, denn in 1 bis 2 Jahren braucht man dieses Buch nicht mehr zu schreiben. Entweder wir schaffen es noch und wir kämpfen für die freien Medien und wir legen jetzt wirklich den Hebel um oder dieser Kampf wird verloren sein.
Aber wenn das ja eben so, also du hast ja eben auch mal die Fakten aufgezählt, ja? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in den Regierungen das politisch so wenig Expertise da ist, dass die Menschen, die an den, ja, die in die Handlungen kommen könnten und die die Rahmenbedingungen ändern könnten, dass sie so wenig wissen, dass da gar nichts passiert und dass eine andere Regierung wiederum total gut informiert ist und das für eine manipulative Handlung dann nutzt.
Jetzt muss man natürlich fair sein. Also die jetzigen Regelungen sind entstanden in einer, sag ich mal, schönen Wetterperiode, als wir noch eine funktionierende transatlantische Allianz haben und als man auch der irrigen Auffassung waren, dass diese Tech-Konzerne seriöse und anständige Unternehmen sind. Ja, das sind die beiden Fehler, die man gemacht hat. Und dann muss man sich auch vor Augen halten, dass man jetzt auch nicht nur hier Politik-Bashing betreiben sollte, denn wir als Gesellschaft sind ja mitschuld, ne? Das heißt, diese Gefahr hat ja niemand gesehen. Ja, das ist weder in der Wissenschaft ein großes Thema gewesen. Da war ich ja viele Jahre eigentlich Einzelkämpfer, aber im Journalismus auch nicht. Und wir erinnern uns, dass auch zum Beispiel diese netzaktivistischen Kreise ja jahrelang noch unterwegs waren und sozusagen für Netzfreiheit gekämpft haben mit so ähnlichen Parolen wie die Tech-Konzerne ja auch. So, hey, lasst mal die Finger vom Internet, das soll frei bleiben und Regulierung finden wir so total doof. Was auch wiederum dazu geführt hat, dass viele Politiker dann auch Angst hatten, ne? Wir erinnern uns 2018, als es noch um die Novellierung des Urheberrechts ging, da haben Politiker, die sich damit befasst haben, teilweise Morddrohungen bekommen. So nach dem Motto, lasst mal die Finger vom freien Internet. Das war vor 6, 7 Jahren. Ne? Das ist nicht lange her. Daran erkennt man, wie unglaublich blind wir eigentlich als Gesellschaft waren. Und das kann man eben nicht nur der Politik vorwerfen.
Beat on Repeat.
Dark Tech und die Populisten setzen eben jetzt die Regeln des Diskurses. Also wie können wir denn jetzt noch einsteigen? Siehst du da noch etwas überhaupt, wie wir was machen können?
Ja, das ist auch wieder so ein bisschen tragisch, denn ich habe ja schon ganz lange verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. Wir haben es ja sogar auch in konkrete Vorschläge umgesetzt hier von der Uni Köln. Das haben wir sogar digital auch verfügbar gemacht. Wer Lust hat, sich das anzuschauen, das ist unter mstv2go.de. Ja, also Medienstaatsvertrag to go. Und die Maßnahmen sind eigentlich ganz einfach, ne? Das heißt, das Problem der Monopole ist eben einfach, dass unabhängige Anbieter gar keine Möglichkeit mehr haben, an Nutzung zu kommen. Ja? Und das kann man leicht ändern. Man kann das zum Beispiel ändern, indem man die Plattform öffnet für Outlinks und das durchsetzt, dass man eben Plattformen auch verbietet, diese digitalen Mauern um ihre Angebote zu bauen, sodass die Leute nicht mehr rauskommen, dass die nicht mehr zum Beispiel Inhalte mit Outlinks diskriminieren dürfen, dass die keine Sichtbarkeit bekommen. Wir können offene Standards zum Beispiel herstellen. Das würde sofort dazu führen, dass es am Ende sogar fast egal wäre, über welche Plattform etwas angeboten wird, dass zum Beispiel ein YouTuber, der wäre gar nicht mehr im YouTube-Knast, sondern er könnte mit einem Klick sein YouTube-Video auf 10 oder 15 Plattformen hochladen, wenn es ein offener Standard wäre. Und ganz zum Schluss war ja auch immer ein Vorschlag, dass wir es nicht mehr zulassen, dass Plattformen mit strafbaren Inhalten Geld verdienen dürfen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also wo gibt's das noch in unserer Gesellschaft, dass milliardenschwere Wirtschaftsakteure mit Straftaten Geld verdienen dürfen? Ganz legal, ja. Das können wir alles ändern und wir haben es leider nicht getan. Und jetzt ist aber natürlich das Problem, dass wir auf der anderen Seite des Atlantiks die Trump-Regierung haben. Das hätten wir letztes Jahr deutlich einfacher hinbekommen können unter der Regierung von Joe Biden. Und ja, deswegen muss man so sagen, haben wir das Ding komplett vor die Wand gefahren.
Sagt Martin André. Sein Buch heißt Krieg der Medien. Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht. Erschienen 2025 im Campus Verlag. Und Martin, wenn du das so alles sagst, ne? Das ist so toll, dass du das sagst und wichtig für die Menschen, die was ändern können. Aber was mir ein bisschen fehlt ist, wir müssen an der Aufklärung arbeiten. Also wenn wir die Gesellschaft nicht aufklären und wir selber nicht mündige Bürgerinnen und Bürger werden, die sich darum kümmern, dann ist das, glaube ich, alles nix, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Und deswegen fahre ich ja auch in so sternförmigen Bewegungen mit der Deutschen Bahn durch Deutschland und bin an allen Orten und beim Mittelstand und bei den Hackern und bei Schulen und bei Unis und bei Instituten. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil das ist natürlich völlig richtig. Wenn wir nicht verstehen, was passiert, dann werden wir halt in diese Falle reinlaufen. Und das Tolle ist natürlich, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit habe. Und das ist auch meine Hoffnung. Aber das ist jetzt hier quasi auf den letzten Millimetern. Denn wie gesagt, die machen jetzt gerade den Sack zu.
Martin, wie ist das denn für dich, wenn du wenn du einen Shitstorm bekommst oder wenn du bedroht wirst im Internet, hat das für dich emotional eine ähnliche Wertigkeit, als wenn da jemand vor deiner Tür stehen würde und dich bedrohen würde? Oder wie ordnest du das für dich ein?
Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, man hat immer zwei Beurteilungsebenen. Auf der sozusagen rationalen Ebene sagt man, ja, das ist halt jetzt so und da muss man sich mit abfinden und who cares? Aber tatsächlich ist so, dass einen das doch irgendwie berührt und ja, es ist eigentlich total schade, dass wir schon an dem Punkt angelangt sind, denn so spricht man einfach nicht miteinander. Ne? Ich bin ja eigentlich ein ganz netter Rheinländer. Wir Rheinländer sind ja eigentlich immer freundlich und gut drauf. Da merkt man eben auch, das hat ja gar keinen Sinn, auf solche Sachen zu antworten, weil es geht ja nur darum, sich quasi digital zu verprügeln. Ja, das ist völlig sinnlos.
Aber stellst du das dann auch zur Anzeige? Also gehst du dagegen auch vor?
Nee, das ist auch das Interessante, weil ich auch tatsächlich glaube, das ist im Prinzip weitgehend aussichtslos. Viele machen es ja sowieso anonym. Ich glaube, die Hoffnungen auf Erfolg sind da gering.
Wenn du über den Krieg der Medien nachdenkst. Was sind denn so die größten Protagonisten auch in diesem ganzen Spiel, damit die Menschen, weil ich meine, du hast eben schon ein paar Namen genannt, ne? Trump, Peter Thiel und so weiter. Es gibt da auch ganz tolle Podcasts zum Beispiel, wo man sich weiter informieren kann. Aber für die Menschen, die jetzt zum ersten Mal auch mit diesem Thema in Kontakt kommen, weil die gibt es eben auch, natürlich, ja, wir haben gerade über die Aufklärung gesprochen. Wie würdest du das Ganze einmal umreißen?
Ja, wir haben da auf der einen Seite die Tech-Konzerne, die immer größere Teile der digitalen Medien durch Monopole abdecken. Ganz wichtig ist, dass dieselben Tech-Konzerne ja auch unsere IT-Strukturen, digitale Infrastrukturen und dergleichen ebenfalls monopolisieren. Das muss man sich ja auch nochmal vor Augen halten, ja. Denn keine Ahnung, es ist egal, ob wir über Transaktionen sprechen mit PayPal oder mittlerweile, wo wir mit unseren Handys bezahlen oder die Cloud-Services zum Beispiel, wo unsere ganzen Daten liegen, das gehört denselben Tech-Konzernen. Und da kann ich vielleicht auch nochmal erklären, warum das so ein Problem ist, weil das handelt sich bei all diesen Dienstleistungen, die die anbieten, um öffentliche Güter. Ja? Das heißt, wir können eigentlich in unserer modernen Welt gar nicht ohne diese Güter leben. Die sind existenznotwendig und die monopolisieren die. Das heißt, wir sind natürlich extrem erpressbar. Ja? Das ist, um das zu vergleichen, so ähnlich wie man im Mittelalter hat man die Burg belagert, bis halt kein Wasser mehr da war. Ja? Kannst du dir vorstellen, wenn die uns jetzt sagen, hey, wie ist es denn, wenn ihr mal eine Woche keinen Zugang zu euren Daten habt? Ja, da merken wir diese Abhängigkeit. Und das ist natürlich so, dass jetzt momentan Trump das als Opportunität entdeckt hat, denn damit kann er uns grenzenlos erpressen. Und da wissen wir ja auch, wie er agiert, ne? Es geht rein darum, das Maximum für die USA rauszuholen. Und deswegen kann jede dieser Abhängigkeiten in Zukunft hier mit maximaler Härte gegen uns ausgespielt werden. Ja, und dann haben wir eben die Partner der Trump-Regierung auf der politischen Ebene. Das sind die Rechtspopulisten in Europa. Die sind ja schon Buddies und die AfD wurde ja auch schon hier von Elon Musk gefördert, der ja schon richtig toll Wahlkampf hier für die in Deutschland macht. Und ja, da haben wir eigentlich die ganze Lage dargestellt und da merkt man auch, wie schlimm das eigentlich alles ist.
Und das eben nicht erst seit gestern, sondern das hat ja schon begonnen. Ich glaube, in den 90ern könnte man sagen, oder wann, was würdest du sagen, wann hat das Ganze angefangen?
Ja, sag mal, das offene Kippen dieser Tech-Übermacht in die politische Sphäre, die ist ja erstmal relativ neu. Ne? Das haben wir eigentlich jetzt mit Elon Musk in den letzten Jahren erlebt und das ist jetzt eigentlich ja, seitdem Trump die Wahl gewonnen haben, steht das so als Bedrohung konkret vor uns. Aber tatsächlich hast du recht, dass eigentlich diese Ideologien und das Gedankengebäude, was dahinter steht. Das ist schon ganz lange publiziert. Das wissen wir eigentlich alles seit Ende der 90er. Wenn man sich so ein Buch durchliest wie The Sovereign Individual von Davidson und Rees-Mogg, eines der Lieblingsbücher von Peter Thiel, da steht im Prinzip das komplette Drehbuch drin, wie diese Libertären den demokratischen Staat eigentlich zersetzen wollen und wie sie sich an dem Untergang des demokratischen Staates auch noch finanziell bereichern wollen. Das heißt, niemand kann denen später mal vorwerfen, dass die das nicht offen gesagt haben. Und wie gesagt, der Elon Musk sagt ja auch, Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Also es ist nicht so, dass sie das im Geheimen tun.
Vor allem steckt da ganz viel Geld auch dahinter. Also du hast das auch bei dir im Buch nochmal aufgedröselt alles. Also ich kann nur sagen, unbedingt mal da reinlesen, egal ob digital oder wenn ihr es dann doch lieber in der Hand halten wollt, so geht's mir ganz oft mit den Büchern. Weil es auch so, ja, ich kann das Buch damit ins Bett nehmen, auf die Couch nehmen und so weiter und habe eben nicht wieder so ein Screen vor Augen, ja, muss man ja auch sagen. Martin, wie geht's dir eigentlich jetzt, da du das Buch in den Händen hältst und es da ist? Ist das für dich, wenn es um dieses schwere Thema geht, aber trotzdem so eins deiner Babys, oder welche Gefühle hast du da deinem Buch gegenüber auch und wie war das beim Schreiben?
Na, jedes Buch ist natürlich wie so ein Baby, von daher passt diese Metapher schon. Jetzt läuft es natürlich auch richtig gut, was aber eigentlich ja damit zu tun hat, dass diese Prognosen alle erfüllt werden. Und das ist aber ja gleichzeitig was total Schreckliches, ja, weil natürlich in dem Buch steht ja genau beschrieben, was jetzt passieren wird, und zwar was in Europa passieren wird und wie die sich jetzt in Zukunft unsere Medienwelt und unsere öffentlichen Güter und den Zugang in unsere Demokratie immer weiter holen werden, um uns eigentlich auszuschalten als Demokratie, ja. Und jetzt passiert das alles. Und jetzt könnte ich natürlich sozusagen feiern, ja, dass ich, guck mal, ich habe es euch alle gesagt, aber das bringt mir ja nichts, weil dieser Asteroid, den ich da quasi vorhergesagt habe, der fliegt ja auf mich selber genauso drauf. Deswegen bin ich eigentlich eher momentan total angefressen und habe viel Sichtbarkeit sicherlich, aber das hilft alles so lange nicht, wie wir es nicht auf der Sachebene hinbekommen, das Ruder rumzureißen, ne, und unsere Demokratie zu retten. Und deswegen, ja, das ist, sind anstrengende Zeiten tatsächlich. Ja, nimmt
Ja.
mich auch teilweise ein bisschen mit.
Glaube ich, weil du bist ja eben, du kannst ja nicht abschalten. Das ist in deinem Kopf einfach, du hast diese ganzen Informationen plus du arbeitest eben an der Uni Köln, wo du Studierenden die ganze Thematik ja auch nahe bringst. Wie reagieren die denn da drauf, wenn ihr da so drüber sprecht?
Ja, die verstehen das natürlich auch und das ist natürlich auch so, dass die sich jetzt immer stärker damit beschäftigen, aber es ist sozusagen, das sind zu wenige Leute, ne? Und es sind die Falschen, es sind wahrscheinlich die, die es sowieso ja tendenziell verstehen. Was ich am schrecklichsten finde, ist ja, dass diese Libertären ja eigentlich da bestimmte Gruppierungen einfach instrumentalisieren, um sich aus dem Untergang der Demokratie für sich selbst zu bereichern. Und das ist ja eigentlich das Schreckliche, dass es viele Leute gibt und auch gerade Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht in unserer Gesellschaft, die sich abgehängt fühlen, die vielleicht durch berufliche Krisen oder persönliche Krisen durch sind, die vielleicht besonders offen sind für solche Narrative, dass die sich von sowas verführen lassen, obwohl ja eigentlich sicher ist, dass es ihnen mit diesen Tech-Oligarchen ja noch viel schlimmer gehen wird in Zukunft. Also es wäre ja total albern, wenn jemand denken würde, dass die später mal Schulen bauen oder sich um unsere Altersversorgung kümmern oder dass die unsere Straßen und Brücken reparieren. Und das ist eigentlich das total Tragische, dass so viele Menschen eigentlich instrumentalisiert werden und wir auch das ja sehr leicht ändern könnten. Wenn wir das verstehen würden, dann wäre es ja ganz einfach, das zu ändern.
Das heißt, diese Fakten und die Emotionen, die gegeneinander ausgespielt werden, wie können wir denn dagegen vorgehen? Kann man da nicht auch medial irgendwas machen?
Ja, immer weniger, weil diese Plattform natürlich, kann man fast sagen, das Ziel verfolgen, diese geteilte Wahrheit immer mehr abzuschaffen. Und irgendwann ist halt eine Situation erreicht, die wir jetzt haben, wo so viel Wahnsinn durch die Plattform spült, dass das ja keiner mehr schafft. Ich schaff's ja selber nicht mehr. Ich komme ja selber nicht mehr hinterher. Man ist ja komplett überwältigt. Und genau das ist, was passieren soll, ne? Und dann sind wir eigentlich am Ende alle entmündigt, weil die Öffentlichkeit ist die Grundlage unserer Demokratie. Das ist wie so ein Motor. Und wenn dieser Motor nicht mehr funktioniert, dann kann unsere Demokratie auch nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich genau die Wette, die Rechtspopulisten eingegangen sind, gemeinsam mit den Tech-Plattformen.
Also ganz wichtig, über diese Themen sprechen. Denn auch wenn, ja, ihr da draußen vielleicht schon sehr gut informiert seid auch und denkt, ach, wir müssen gar nicht mehr über das Thema reden, doch umso mehr bitte. Denn die außen stehen, die euch vielleicht zuhören bei dieser Thematik, wenn ihr mit anderen im Gespräch seid, das sind die, denen das dann vielleicht sehr viel auch hilft, um eine Entscheidung für sich zu treffen oder sich dann weiter informieren zu können. Zum Beispiel mit dem Buch Krieg der Medien von Martin André. Martin, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich mitgebracht. Die Waltraud Berz ist da als O-Ton. Sie hat dir ein paar Worte dagelassen. Magst du sie mal hören?
Ja, klar.
Los geht's.
Offbeat.
Jetzt ist Schluss mit lustig. Martin André verschärft den Blick. und bleibt doch sachlich und anschaulich leicht. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm ein neues wichtiges Buch an den Start bringen konnte. Der Austausch macht Spaß, sein Engagement ist ansteckend und was auch für mich als Lektorin schön ist, seine Diagnose über den Zustand unserer digitalen Welt dringt immer mehr durch. Obwohl ich mich zunehmend darüber wundere, dass wir die Überwältigung seitens der amerikanischen Plattformen und ihrer Verbündeten überwiegend immer noch einfach hinnehmen. Ich habe den Eindruck, dass wir doch noch nicht richtig verstanden haben, wie das, was wir unter Öffentlichkeit verstehen, immer aggressiver bekämpft wird und immer mehr verschwindet. Und dass es alles andere als eine wirksame Verteidigungsstrategie ist, wenn redaktionelle Medien sich mit neuen Formaten verstärkt auf den Big-Tech-Plattformen tummeln. Aber ich bin Optimistin. Martin André wird mit seinem Buch Krieg der Medien im letzten Moment alle aufrütteln.
Ja, also ich habe natürlich totales Glück gehabt, so eine tolle Lektorin zu haben. Wir kennen uns ja auch schon länger und können viele Dinge auch sehr offen miteinander besprechen. Das war natürlich hier auch der Fall, weil wenn man jetzt so ein, sag ich mal, das ist ja schon ein krasser Titel, ne? Krieg der Medien, ja. Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht. Da ist auch schon dann die Frage, ja, wie gestaltet man das? Darf man sowas überhaupt sagen? Wie sagt man das? Da ist total wichtig, dass man auf der anderen Seite jemanden hat, dem man total vertrauen kann und wo man auch mal in Szenarien überlegen kann. Und deswegen bin ich da super dankbar. Das hat immer super geklappt.
Martin, dann herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis das Buch fertig war? War das ganz schnell runtergeschrieben oder war das doch ein längeres Projekt?
Das ist ja insofern krass, wenn man ein Buch anbieten will, muss man ja so ein Jahr vorher mindestens das Exposé schreiben. Das heißt, das Exposé ist an den Verlag gegangen im Juli 2024. Da haben alle gedacht, Kamala Harris wird die nächste US-Präsidentin, und da war die Welt ja noch in Ordnung. Und tatsächlich, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, das Manuskript dieses Buches wurde im April abgegeben. Und wie genau jetzt diese Prognosen eintreffen, wie schon gesagt, das frustriert mich. Aber es ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass man sich damit bitte jetzt schnell auseinandersetzt. Denn das Gute ist ja, die Prognosen, die da drin stehen, die gehen eben nicht nur bis September, Oktober 2025, sondern in die nächsten Jahre. Wir müssen uns jetzt genau anschauen, was passiert denn in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt nicht handeln. Das steht in dem Buch und deswegen, ja, besser sofort reingehen und vor allem, damit wir es noch ändern können.
Also ihr wisst, was zu tun ist. Einmal in das Buch schauen und dann gerne auch darüber sprechen und etwas verändern. Krieg der Medien, erschienen 2025 im Campus Verlag von Martin André. Danke Martin, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.